Das Wort Gottes für diesen Sonntag, das finden wir im Lukas-Evangelium im Kapitel 1 und wir hören auf die Worte ab Vers 67. Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Haus seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest, seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Lebendiger Gott und Vater in Jesus Christus, kommen wir zu dir und danken dir von ganzem Herzen für diesen Gottesdienst, den wir miteinander feiern dürfen, indem wir dich ehren, indem wir dich in die Mitte stellen können, indem wir dir zusingen. Und wir danken dir, dass du uns in diesem Gottesdienst begegnest, in der Gemeinschaft, die wir haben dürfen, im Gebet, im Lied und ganz besonders auch im Hören auf deine Worte. Wir leben von deinen Worten. Wir brauchen deine Worte. Und wir bitten dich, dass du uns auch heute Morgen mit Wort Gottes versorgst, für unser Leben, für die Tage, die vor uns sind. Und wir bitten dich, dass du dazu Ulrich Parzani segnest. Wir danken dir, dass er hier ist. Und wir bitten dich, dass das Gelesene, dass das gehörte Wort jetzt auch von uns aufgenommen wird in Kopf und Herz. Hab ganz herzlichen Dank, dass du unser Herr und unser Gott bist, dass du uns hier siehst, dass du die siehst, die mit uns über den Livestream verbunden sind, und dass du über unsere kleine Welt hier bei weit hinaus guckst und alles wahrnimmst. Nichts ist vor dir verborgen, was geschieht. Du, der Allmächtige, hast deine Pläne, deine Gedanken, hast deine Weisheit, deine Liebe, deine Macht. Wir beten dich an. Und wir danken dir, dass wir auch in unserem kleinen Leben festgehalten sind in dir. Du bist unsere Mitte, du bist unser Fundament, du bist unsere Zukunft. Gelobt seist du, unser Gott. Amen.
Guten Morgen. Der Lobgesang des Zacharias, das ist heute der Predigtext. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Was ist der Platz? Was war der Anlass? Wann ertönte dieser Lobgesang zum ersten Mal? Das war am achten Tag nach der Geburt des Kindes Johannes, der dann bekannt wurde als Johannes der Täufer. Und der achte Tag, das war Beschneidung, und es war Tag der Namensgebung. Nun war das eine besondere Familiensituation. Der Vater konnte nicht mehr sprechen. Warum konnte der nicht mehr sprechen? Jeder Mensch wird stumm, wenn er dem Wort Gottes Vertrauen verweigert. Das gilt ganz generell. Wenn wir nicht mehr auf Gottes Wort hören und vertrauen, haben wir nichts mehr zu sagen. Das musste der Priester Zacharias auf eine sehr drastische Weise erfahren, als der Engel Gabriel beim Tempeldienst ihm angekündigt hat: Du wirst trotz seines Alters und trotz des Alters deiner Frau Elisabeth, werdet ihr einen Sohn haben. Das fand er so abwegig, dass er dem nicht glauben konnte, obwohl er diese wunderbare Engelerscheinung hatte. Das war schon sehr außergewöhnlich. Und dann muss er diese Bestätigung bekommen. Ja, was ist das Zeichen, dass das wirklich kommt, dieses unglaubliche Versprechen? Ja, das Zeichen wird sein, von jetzt an bis dahin wirst du nicht sprechen können. So saß der Vater und es passierte, die Frau wurde schwanger und die ganze Zeit ging und die Geburt passierte. Alles war aus dem Häuschen, große Freude und dann kam der wichtige Tag der Namensgebung. Und die ganze Mischpoke, also die ganze Großfamilie und Verwandtschaft waren sich einig, gute Traditionen müssen gehalten werden. Und also der Name muss, der Erstgeborene, das muss nach dem Vater Zacharias. Und das ist ein wunderbarer Name, griechische Form des hebräischen Zacharia. Das bedeutet, Yahweh gedenkt. Das ist doch mal ein Name. Wirklich mit Leib und Leben zu bezeugen, um ihn Namen zu bezeugen, dass Gott an uns denkt, dass er treu ist. Nun war das Tradition, Sohn- und Vaternamen zu übertragen auf den ältesten Sohn. Und alle waren klar, das war der Wirt Zacharias heißt. Und dann sagt die Elisabeth, nein, der heißt Jochanan, Johannes. Ah, wieso? Das ist doch... Wieso wirst du die Traditionen brechen? Und wenn sie noch so gut sind und wenn sie uns so erinnern, dass Gott treu ist und gedenkt, Zacharias, das ist der treffende, richtige Name. Nein, er soll Johannes heißen. Das heißt, Yahweh ist gnädig. Jochanan, Yahweh ist gnädig. Und weil sie der Mutter nicht so richtig trauen wollten, also eine richtige große Familie, die hat ja auch Power, die will ja was mitzubestimmen haben, nicht? Und dann sagt sie, frag den Vater. Und weil er nicht sprechen kann, lässt er sich eine Tafel geben und darauf schreibt er, das Kind heißt Jochanan. Yahweh ist gnädig. Und in dem Augenblick gewinnt er die Sprache zurück. Der Herr öffnet ihm den Mund. Und dann kommt dieser Lobgesang des Zacharias als die Bestätigung. Gott ist gnädig. Ja, nichts gegen Zacharias. Es ist die Wahrheit. Yahweh denkt an uns. Und die Konkretion, die Erfüllung dieses gnädigen Gedenkens Gottes ist, Gott, Yahweh ist gnädig. Dann sprudelt es aus ihm heraus. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Man möchte fragen, ist das nicht ein bisschen zu früh gejubelt? Na gut, also das war der Johannes, der wurde dann auch ein wilder Erweckungsprediger. Ein Urviech, ich meine... Der mietete keine Stadthallen oder Stadien, sondern er ging in die Wüste, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagten, wo kein Mensch eigentlich freiwillig hinging. Und da strömten die Leute zu ihm, hörten seiner Umkehr, seiner Bußpredigt zu und ließen sich taufen zum Zeichen dafür, wir haben gesündigt, wir brauchen eine neue tiefe Reinigung und Erneuerung unseres Lebens. Der Herr kommt. Was für eine Erfüllung dieser Ankündigung. Aber die Schlussszene seines Lebens ist, dass sein abgeschlagener Schädel serviert wird auf einem Silbertablett bei einer Sex- und Sauforgie des Möchtegern-Königs, der in seinem Wahn und Suff ein Versprechen macht, weil Tochter da einen Tanz aufführt. Und dann muss er das erfüllen und dann was für ein Elend. Wie kann Gott sowas zulassen? Es sei der Wegbereiter des Messias, der Bote, dem wirklich alle Vollmacht Gottes gegeben ist und in dem die Erfüllung der Versprechen Gottes so deutlich sind. zum Schluss serviert wird in einer Sex- und Saufparty als Opfer der Willkür besoffener Machthaber. Wie elend. Zu früh gejubelt. Nun gut, dann war er der Ankündiger. Er war der Vorbereiter des kommenden Messias. Und er kam, er war ja schon lebendig im Mutterleib der Maria zur gleichen Zeit schon und wurde kurz danach geboren. Und ja, nach der Verborgenheit erlebte die Massen Israels, wie er die Messias-Taten tat. Blinde sahen, Lahme konnten gehen. Die Erfüllung der Ankündigung, das hab zum Zeichen. Das Machtwort Gottes wird befreien, heilen, aufrichten, bis zur Totenauferweckung. Aber dann Kreuz, er wird blutig geschlagen, aufgehängt, stirbt, schreiend. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was ist da? Zu früh gejubelt? Na gut, Gott weckt ihn auf, er bestätigt ihn. Der Durchbruch durch die Todeswand ist gelungen. Der Geist Gottes wird ausgegossen und es gibt einen unglaublichen Aufbruch mit Tausenden und Abertausenden. Und er geht weiter durch die Geschichte bis heute. Millionen und Abermillionen bekehren sich zu Jesus und folgen ihm nach. Aber zugleich leben wir heute in einer Zeit, in der weltweit der Judenhass das Klima bestimmt. In einer Weise, wie manche gedacht haben, das würde nie mehr passieren. Und zugleich gilt, dass weltweit die Ankündigung von Jesus passiert. Sie werden euch hassen, hat er seinen Nachfolgern gesagt. Sie werden euch hassen um meines Namens willen. Während wir hier sitzen, sollen wir uns daran erinnern, dass Tausende und Abertausende von Jesus-Leuten weltweit in Gefängnisrattenlöchern sitzen, gequält und gefoltert werden, weil sie Jesus nachfolgen. So viel Hass auf das Volk Israel, so viel Hass auf die Jesus-Jünger bestimmt unsere Zeit. Da möchte man sagen, Zacharias zu früh gejubelt, erlöst sein Volk, was für eine Not. Also schauen wir diesen Lobgesang genauer an. Die Einleitung heißt ja, und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt und weissagte, das heißt prophezeite, steht da im griechischen Text. Und prophezeien heißt, hier kriegt jemand durch den Geist Gottes die Vollmacht und Berechtigung zu sagen, so spricht der Herr. So haben wir in diesem Lobgesang des Zacharias Menschenwort, es ist ein Mensch, der ein Lobgesang spricht, das Gottes Wort ist. Und so ist dieser Lobgesang genau das, was das Geheimnis der Bibel ausmacht. Das Menschenwort, das Gottes Wort ist. Der Heilige Geist erfüllt Zacharias. Und er spricht, so spricht der Herr. Und so dürfen wir diesen Text lesen und wollen noch mal einiges anschauen und sehen, was ist denn jetzt da? Zu früh gejubelt, fragen wir, gucken wir die Welt an, gucken unser Leben. Mancher mag auch in seinem eigenen Leben so viel Dunkelheit, Schmerz und Not erleben, dass er sagt, ach, erlöst sein Volk, zu früh gejubelt. Kann ich noch nicht bestätigen? Kann ich noch nicht einstimmen? Fragen wir. Was bedeutet das? Gott ist zu Besuch. Der Gott Israels, er hat besucht und erlöst sein Volk. Das ist eigentlich eine interessante Formulierung. Gott kommt zu Besuch. Kommt er zum Kaffee? Was ist das? Was heißt eigentlich, Gott kommt zu Besuch? Und er heißt, er kommt nicht zum Kaffee, sondern erlöst sein Volk. Im Urtext heißt es so ganz direkt sogar, und macht Erlösung für sein Volk. Er macht Er kommt zu Besuch und macht Erlösung. Und das kommt zu Besuch heißt eigentlich, er ist gekommen, um nachzuschauen, um nach uns zu schauen, um hinzusehen, um sich zu kümmern. Das ist Gottes Besuch. Er kommt und macht Erlösung. Was aber heißt das? Wie geht das? Kommt eine interessante Formulierung danach, das wird ganz konkret. Er löst sein Volk und hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils. In Luther 84, das Andreas Schäfer vorhin gelesen hat, da heißt es schon ein bisschen verständlich, weil wir natürlich ein bisschen uns schwer tun, so den Originaltext Bibel zu verstehen und bemühen ist ja berechtigt, das immer auch ein bisschen verständlich zu machen. Und das ist auch richtig, da wird dann übersetzt, eine Macht des Heils aufgerichtet. Nun, in der rückrevidierten Lutherbibel 2017 steht es wieder so wie im Urtext, da steht nämlich wirklich, hat aufgerichtet ein Horn des Heils im Haus seines Dieners David. Nun, was ist denn das? Ja, das ist, was es sagt. Bei Horn, da denkt jeder an so Stierhörner und so dicke, spitze Dinger, mit denen so ein Stier dann rumhaut und zusticht, sodass es dem mutigsten Torero manchmal ganz elend wird dabei. Also, das ist das Bild. Horn ist ein starkes Bild in der Bibel, im Alten Testament schon, für die Macht. Und zwar für eine Macht eines Stierhornes, das mit Kraft um sich stößt und zerstört. Ich meine, normalerweise verbinden wir mit, wenn wir uns das so vorstellen, denkt man ja heute nach Spanien, wo dann immer noch umstrittene Stierkämpfe passieren, und sagen, um Himmels Willen, wer guckt sich denn sowas an? Ist ja furchtbar, Tierquälerei, darf man alles gar nicht machen. Also eigentlich haben wir mit Horn und Macht und so stoßenden Hörnern von starken Stieren verbinden wir eigentlich Zerstörung, Gefährdung, Blut fließt da. Okay, sagt die Bibel, genau das ist es. Das habe ich genau gemeint. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, da heißt es, Jesus Christus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Gottes Kraft in Jesus wütet in der Welt des Bösen und des Satans wie ein Stierhorn, das um sich schlägt und sticht und zerstört. Genau das ist es. Also er kommt nicht zum Kaffee trinken, zum gemütlichen Plausch, wenn Gott Besuch macht. Er kommt, um eine Macht, eine Horn des Heils, nicht ein Machthorn der Zerstörung, sondern der Rettung. Der Rettung, Heil ist die Rettung, steht da. Und wir sagen, ja gut, ja natürlich. Rettung heißt, Macht des Satans und der Sünde muss zerstört werden. Er macht kaputt, was uns kaputt macht. Das ist alleine bringt uns Rettung. Also das ist das eine. Er kommt zu Besuch, richtet auf. Wie soll man das jetzt verstehen? Das erklärt er dann. Wie soll man das verstehen, was da passiert? Da heißt es dann nach der Erklärung, dass er uns errettet von unseren Feinden aus der Hand aller, die uns hassen, durch Barmherzigkeit. Er zeigte unseren Vätern, dass er Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern, gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand der Feinde ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und dann redet er sein Kind an, Zacharias. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Und jetzt kommt's. Wie verstehen wir, was passiert und wie Gott diese Rettung durch den Messias schafft? Diese Machttat der Zerstörung, wie verstehen wir das? dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Erkenntnis gibt es nur durch Kontakt. Also wir denken ja immer, wenn ich etwas nicht verstehe, dann ist das ein bisschen schwierig. Also entweder erklärt mir das jemand, damit ich das besser verstehe, oder das ist so abwegig, dass man das heute überhaupt nicht mehr verstehen kann. Da gibt es ja viele, die heute sagen, das ist mit dem christlichen Glauben, ist alles so schwierig und so, und das passt eigentlich gar nicht mehr in unsere Zeit. Das muss man ändern. Das kannst du doch nicht mehr erklären, sondern das taucht einfach nicht mehr. Nun hier, das Wort Gottes sagt uns, die Blockierung in der Erkenntnis ist nie, dass wir zu dumm wären oder dass ein Sachverhalt zu schwierig ist und wir gedanklich den noch ein bisschen trainieren müssen, damit wir den besser verstehen. Sondern sagte, du wirst nicht verstehen, wenn du tatsächlich blockiert bist, wenn du getrennt bist von Gott. Erkenntnis des Werkens, Rettungswerkes Gottes gibt es, so heißt es hier, in der Vergebung ihrer Sünden. Dietrich Bonhoeffer hat den Satz gesagt, der ziemlich heiß klingt: Alle unsere Zweifel wurzeln in unserer Sünde. Und damit sagt er, wenn wir an Gott zweifeln, dann ist das eine Folge davon, dass wir tatsächlich von ihm getrennt sind. Ich kann ihn nicht sehen, ich kann ihn nicht hören, ich habe keinen Kontakt zu ihm, weil da eine Trennmauer der Sünde zwischen uns steht. Das ist die Blockierung unseres Erkennens. Wir können uns diesseits dieser Trennmauer unsere Gedanken über Gott machen, landen wir aber immer nur in unserem eigenen Hirn, bei unseren eigenen Gedankenprodukten. Wir denken immer nur uns selbst ein bisschen verändert, vergrößert und so. Wir kreisen immer nur um uns selbst. Wir sind diesseits dieser Trennwand ganz bei uns und da können wir nicht raus. Wir können eine Vorstellung oder Vorstellungen von Gott entwickeln und tun das dann ja auch kräftig irgendwie. Von der Vorstellung, dass es ihn gar nicht gibt, bis hin zum lieben Gott, der irgendwie doch nur die netten Sachen macht im Leben, aber auf keinen Fall zulassen könnte, dass es so viel Unrecht und Unheil gibt. Wir machen uns unsere eigenen Bilder, wie sie sind, und wissen vorne und hinten nicht. Wir bleiben zum Schluss total bei uns selbst. Nur wenn diese Trennwand abgerissen wird, Vergebung der Sünden, ist das größte Wunder der Weltgeschichte. Es gibt keine größere Sensation, die ein Mensch in seinem Leben erleben kann, als Vergebung der Sünden. Das ist alles, was uns von Gott trennt. Sünde ist das, was trennt, ja? Ist absondern. Das kann die Form der Selbstgerechtigkeit haben, sagen, ich brauche Gott nicht, ich komme auch so zurecht. Oder so kann ich mir Gott nicht vorstellen, ich weiß schon, wie er ist. Arrogante Selbstgerechtigkeit, Besserwisserei. Kann die Form der Moral haben, der Selbstgerechtigkeit, wie bei dem Saulus, späteren Apostel Paulus vorher. Der war so überzeugt, dass er total okay war und dass das, was die Jesus-Leute da von Jesus sagten, absoluter Mist, sogar so schädlich, dass man das mit Gewalt bekämpfen muss. Und dann passiert das Wunder, dass er ihm begegnet und erfährt Vergebung der Sünden. Diese Mauer wird abgebrochen, weil Jesus das Gericht getragen hat und weil er uns zuspricht, das gilt hier, wo wir bereit sind, uns das schenken zu lassen. Wir sagen, ja, Herr, danke, danke. Ich kann die Mauer nicht abbrechen. Die muss Gott abbrechen. Aber ich muss es mir schenken lassen. Es kann nur geschenkt kommen. Er tut es und er zwingt uns nicht auf. Aber jedem, der sagt, ich brauche es, ich brauche, dass diese Mauer abgerissen wird, damit eine Verbindung zum lebendigen Gott kommt. Erkennen, wer Gott ist und was er tut, können wir nur, wenn Gott zu uns spricht. In dieser Form. Wenn wir nicht mehr allein bleiben mit unseren Gedanken getrennt auf unserer Seite. Deshalb ist das selbstverständlich, dass in dem Augenblick, wo in unserem Leben, und das kann auch immer wieder passieren, im Leben von Jesus-Nachfolgern, dass sie falsche Wege gehen, dass sie das Wort Gottes missachten, dass sie es besser wissen, sie ihren Gefühlen folgen und dem, was alle sagen, und nicht dem Worte Gottes folgen, und dann richten sich diese Trennmauern der Sünde auf. Und da wir ja oft die gefährlichste Sünde ist ja die, die wir rechtfertigen. Wo wir sagen, das ist eigentlich okay. Das muss man doch verstehen. Kann doch nicht alles verurteilen. Ich meine, es gibt Lebenssituationen, da musst du halt verstehen. Beziehungssituationen, da musst du halt verstehen. Darf man nicht gleich Ehebruch nennen oder Betrug oder Lüge oder so. Das muss man doch verstehen. Das gibt Zwangslagen, da kann der Mensch gar nicht anders irgendwo. Das heißt, wir sind immer dabei, zu rechtfertigen Gründe zu suchen, dass das, was wir getan haben, richtig ist und dass wir uns davon nicht distanzieren sollen. Und das ist schon ein harter Kampf. Ich sage, dieses Wort Gottes weist uns darauf hin, täuscht euch nicht. Wenn ihr Schwierigkeiten habt zu verstehen, was Jesus für euch getan hat, dass er am Kreuz für uns stellvertretend das Gericht trägt, dass nur so wir Vergebung der Sünden kriegen. Und dass das heute aktuell ist, indem der Heilige Geist selber aus uns zuspricht. Ist ja nicht so, als ob er damals für uns gestorben ist und wir machen jetzt eine theologische, mathematische Rechenaufgabe und heute haben wir Vergebung. Er ist ja heute zur Rechten Gottes, der gekreuzigt und auferstandene, und tritt für uns ein, schreibt Paulus. Er selber aktualisiert es ja. Ich muss es ja nicht aktualisieren. Es geht nicht darum, dass ein alter Hut, theologischer Hut von vor 2000 Jahren, heute irgendwie erklärt wird und deshalb die Leute sagen, ha, jetzt begreife ich. Nein, er selber ist jetzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Wenn ich bitte um Vergebung der Sünden, dann sagt der Vater, er hat gesündigt. Er ist des Todes schuldig, aber den habe ich getragen. Und so spricht er zum Vater, dass ich gerecht bin, obwohl ich ein Sünder bin und verloren. Und er wendet sich zu mir im Heiligen Geist und spricht in mein Herz hinein, so wahr ich für dich gestorben und auferstanden bin, trete ich jetzt vor dem Vater für dich ein und spreche dir zu im Heiligen Geist, dir sind deine Sünden vergeben, du bist mein geliebtes Kind. Vergebung. Und wenn wir es ergreifen und wenn wir es erfahren, Bekenntnis unserer Sünde und Empfang der Vergebung der Sünde und Gewissheit durch den Heiligen Geist, dann fangen wir an, neu nachzudenken. Wir erleben eine Wirklichkeit der Verbindung mit Gott. Und in dieser Verbindung können wir jetzt nachdenken und verstehen, was er für uns getan hat. Und das merken wir dann auf wunderbare Weise. Da kommt wieder die Erinnerung an das Böse, das wir getan haben, an die Liebe, die wir schuldig geblieben sind. Und denken, ach, das ist doch alles belastend da. Und dann kramt man das Alte wieder vor. Und dann hört man die Stimme des Geistes Gottes. Da kommst du nicht mehr dran. Das ist vergeben. Deine Schuld habe ich Jesus gegeben, sagt der Heilige Geist. Die ist vergeben. Die hat schon er. Die kannst du nicht mehr haben. Die ist vergeben. Da kannst du nicht mehr dran. Was für eine fröhliche Gewissheit. So heißt es hier. Und er schenkt Erkenntnis der Rettung seinem Volk in der Vergebung der Sünden. Und deshalb bei Martin Luther in einer Predigt hat er beides, dieses Bild von der Kraft mit dem Stierhorn, das zerstörerisch um sich schlägt, kraftvoll die Werke des Teufels zerstört. Und dass das eigentlich sich auswirkt, vor allen Dingen am stärksten in dem Zuspruch der Vergebung der Sünden durch Jesus, den gekreuzigten Auferstand, hat er in seiner Predigt zu diesem Text gesagt, das Wort, das von Christus predigt und in dem Christus ist, das heißt ein Horn, das in der ganzen Welt herumstößt. Wir haben gar keine anderen Waffen. Es gibt keine anderen Waffen als die Verkündigung des Evangeliums von Jesus. Und indem wir das tun, wie Jesus gesagt hat, beziehen wir uns und vertrauen auf das Wort, das er selber seinen Jüngern gesagt hat. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Und wer mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat, sagt Jesus. Was für eine Wucht gibt er der Verkündigung des Evangeliums, ob das nun unter vier Augen im Gespräch passiert oder in einem Gottesdienst oder wo auch immer, mit unter vielen, unter wenigen, wie auch immer, er gibt dieses Versprechen. Sie sollten das wissen, wenn Sie mit Menschen über Jesus reden. Es kommt uns doch immer so erbärmlich vor. Was können wir schon tun? Wir können doch gar nichts tun, außer dass wir was sagen von Jesus und dass er der Retter ist und dass er für uns stellvertretend am Kreuz gestorben ist und dass Gott ihn bestätigt hat in der Auferweckung und dass er zur Rechten Gottes ist und für uns ein. Ja, wir können es sagen und wir denken, dann können die das hören. Es sind ja doch bloß nur Worte. Und dann ist wichtig, dass wir uns daran erinnern. Wir sagen es unter diesem Versprechen, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Da liegt ein kritisches Gewicht drauf. Da entscheidet sich alles. Erkenntnis der Rettung in der Vergebung der Sünden. Manchmal denke ich, ich beobachte Christen, die alles Mögliche suchen. Besondere Gefühlserfahrungen, Wundererlebnisse, wer weiß, was wir alle suchen. Weil Vergebung der Sünden, was ist das schon? Ich sage euch, es gibt keinen größeren Kraftakt und keine größere Sensation und kein größeres Wunder als dieses Vergebung der Sünden. Vergebung der Sünden. Nun, also, Gott kommt zu Besuch, er kommt nicht zum Kaffee, er kommt zur Errettung. Wie erkenne ich? Zweitens, wie erkenne ich das? Durch Vergebung der Sünden, durch Verbindung. Wenn lebensmäßig der Kontakt hergestellt ist, kann ich auch durch den Heiligen Geist erkennen, begreifen, was da für mich passiert. Nun ist aber so, man bei Besuch, da sagt man, ich weiß nicht, ob Sie auch den Spruch kennen, Fisch und Besuch stinkt nach 3 Tagen. Das muss man ja bei Weihnachtsbesuchen beachten. Bei manchen hält es gar nicht 3 Tage, dass besser früher abgereist wird. Aber Gott kommt zu Besuch. Er kommt, um zu bleiben. Er macht keine Stippvisite auf einen Kaffee und ein paar nette Worte, einen kleinen Plausch und haut dann wieder ab. Obwohl, Vorsicht, es könnte unsererseits ein Missverständnis kommen, dass wir ein Leben leben, in dem wir durchaus so Stippvisiten Gottes schätzen. So, dann hat so ein Gottesdienst so Urlaubscharakter. Und Urlaub, weiß jeder, ist nicht immer. So, das ist nicht immer. Das Mal ist eine Zeit, wie es mal so ganz anders ist. Und das ist erholsam, erfrischend. Und dann vergisst man das auch wieder und sagt, der Alltag ist nicht Urlaub. Und da geht es jetzt wieder anders los. Und das ist dann so eine Haltung, wir haben Gott gelegentlich zu Besuch. Aber 3 Tage schon soll er nicht bleiben, denn Fisch und Besuch stinkt nach 3 Tagen. Aber Gott ist gekommen, um zu bleiben. Es ist keine Stippvisite, sondern es ist ein Aufbleiben. Interessanterweise, diese Formulierung, dass Gott sein Volk besucht, kommt am Anfang und am Ende dieses Lobgesangs des Zacharias vor. Der erste Satz heißt, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Und dann heißt es in Vers 77, 78 und Erkenntnis des Heils gebe es seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe. Auch da gibt es in der Übersetzung so einen leichten Unterschied. Das kann auch sein, weil es gibt in den alten Handschriften Griechisch auch beide Formulierungen, durch die er uns besucht hat oder besucht und hier heißt es besuchen wird. Das aufgehende Licht aus der Höhe, also der Sonnenaufgang, Anatole, Anatolien, das ist der Osten, Sonnenaufgang. Er besucht uns und hier heißt es aber wird. Er hat uns besucht, er besucht und er wird uns besuchen. Gott ist gekommen, um zu bleiben. Wie ist das? Das Reich Gottes ist angebrochen, er ist gekommen, er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt, die Sonne geht auf. Aber trotzdem ist so viel Dunkelheit, so viel Hass, sodass man zweifelt und denkt, ist er wirklich gekommen? So früh gejubelt, aber ist doch noch nicht vollendet. Ich werde nie vergessen, vor vielen Jahren bin ich dem alten Pfarrer Dr. Otto Rieker begegnet. Mein Älteren wird vielleicht der Name noch was sagen. Der war drüben in Adelshofen Pfarrer und in seiner Zeit geschah dort ein Erweckungsaufbruch. Wirklich viele Menschen kamen zum Glauben an Jesus und daraus eine sehr gesegnete Arbeit dort in Adelshofen, die Ausstrahlung hat, bis heute entstanden. Ich werde nicht vergessen, er war dort Gemeindepfarrer. Und das ist toll, wenn Pfarrer in unserer Kirche so im Zentrum von Erweckung sind und das nicht behindern, sondern das befördern. Und wir saßen in einem Mitarbeiterkreis, ich hatte ihn eingeladen, saßen wir in Essener Jugendarbeit zusammen. Und der alte Herr, Glatze, trug immer so eine Baskemütze, damit seine Glatze nicht zu kalt wurde. Und der schrieb Lieder und brachte uns damals jüngeren Leuten eins seiner Lieder. Ich vermute, ich weiß gar nicht, ob das noch irgendwo gesungen wird. Das Lied heißt Frohe Botschaft verkündet den Völkern. Und da heißt es, da gibt es einen Refrain, richtig einem so einem Marschrhythmus gesungen. Sieh, das Dunkel wird zur Dämmerung und die Dämmerung weicht dem Licht, denn Christi Reich bricht an mit Macht, sein Reich voller Lieb und Licht. Sieh, das Dunkel wird zur Dämmerung und die Dämmerung weicht dem Licht. Wie ist das mit dem Tagesanbruch? So ist es. Sie kennen diese Erfahrung doch auch, dass wenn Sie früh aufwacht und sieht das. Es sieht, es ist schon hell, es ist nicht mehr Nacht. Aber du siehst die aufgehende Sonne noch nicht. Sie ist hinterm Horizont noch, aber sie ist schon so, sodass ihr Licht eine Dämmerung schafft. Die Finsternis muss schon weichen, aber du siehst die Sonne noch nicht. Aber es geht unweigerlich vorwärts, bis sie über dem Horizont aufsteigt. Und dann wird aus der Dämmerung ein strahlendes Licht. Das ist eigentlich eine tolle Beschreibung dessen, wie wir in Gottes Herrschaft leben. Der Tag ist angebrochen. Die Finsternis muss weichen. Wir leben aber noch im Zwielicht der Dämmerung. Und warten darauf, dass die Sonne der Herr Jesus Christus in seiner Herrlichkeit aufgeht und alle Welt ihn sieht. Er ist allein der Herr und Retter. Ich werde nicht vergessen, dass ich mal einen südafrikanischen Freund und Bruder zu übersetzen hatte in einer Studentenveranstaltung. Es war in den 70er Jahren, als die Apartheid wütete in Südafrika und er war der Leiter einer großen, lebendigen Jugendarbeit in Soweto. Hunderte von Teenagern waren zum Glauben gekommen und er war der geistliche Vater dieser Bewegung. Er hatte eine dramatische Geschichte, er war ein Hasser der Christen gewesen, weil sie ein Leben zerstörten, die Weißen, die sich auf Jesus berufen, aber alles kaputt machten, was sein Leben ausmachte. Dann wurde er einem Verkehrsunfall schwer verletzt und weil er nicht rechtzeitig als Schwarzer nicht rechtzeitig in ein Krankenhaus kam, dass ihm hätte helfen können, musste ihm dann sein rechtes Bein amputiert werden. Und er erzählte bei diesem Vortrag, den ich übersetzte, den Studenten von diesen Nöten und von den Demonstrationen und von den Gefahren, auch davon, dass er Zweifel hatte, ob er eigentlich mit seinen jungen Leuten auf die Straße gehen könnte, dass wenn scharf geschossen wurde, alle weglaufen, er nicht weglaufen konnte, weil er mit dem Holzbein also nur humpeln konnte und dass er dann schließlich sich durchgerungen hat, zu erkennen, ja, was können Sie mir tun? Sie können mich erschießen. Und was passiert dann? Wenn Sie mich erschießen, sehe ich die Herrlichkeit des Herrn. Sie können mir nichts nehmen. Ich werde nur gewinnen. Und mit dieser Freude auf den kommenden Herrn, den er sehen wird, hatte er die Kraft und den Mut. Er war für gewaltlosen Widerstand und ging auf die Straßen und gefährdete sein Leben, ja. Und dann in dem Vortrag sehe ich noch vor mir, wie die Studenten das überhaupt nicht verstehen konnten, dass er mit Gewaltlosigkeit und so nur mit dem Evangelium, das reicht doch gar nicht. Und dann sagte einer, es ist doch 5:12 Uhr, man muss doch jetzt zuschlagen und sich wirklich wehren gegen das Unrecht. Kann das nicht alles so hinnehmen. Und dann antwortete er, Cesar Molibazi hieß er, es ist nicht 5:12 Uhr, es ist 5:12 Uhr. Ihr täuscht euch, es ist 5:12 Uhr. Was ist 5:12 Uhr? Er sagt, der neue Tag hat begonnen. Die dunkelsten Stunden liegen noch vor uns. Aber niemand kann verhindern, dass die Sonne aufgehen wird. Der neue Tag hat schon begonnen. 5:12 Uhr. Es ist schon der neue Tag. Und dann erklärte er den Studenten Jesus den Gekreuzigten und den Auferstandenen und den Erhöhten zur Rechten Gottes, der wiederkommen wird in Herrlichkeit. Sieh, das Dunkel weicht der Dämmerung. Und die Dämmerung weicht dem Licht. Denn Christi Reich bricht an mit Macht, sein Reich voller Lieb und Licht. Darauf gehen wir zu. Und wer diese Hoffnung hat, der kann kämpfen. Weil er weiß, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Sie können mir tun, was sie wollen. Mir kann passieren, was sie wollen. Ich werde immer der Gewinner sein an der Seite von Jesus. Niemand kann das mehr verhindern. Es gibt eine enorme Beharrungskraft, eine Kampfkraft, eine Arbeitskraft, eine Hoffnungskraft. Das ist Advent. In diesen Tagen, diese Freizeit hat diese wunderbare Titel Leben im Advent. Genau. Ach, ich wünsche uns. Jetzt in diesen Tagen, wo wir so viel Finsternis noch spüren, so viel Hass auf Gottes Volk und so viel Hass auf die Christen, so viel Gewalt und so, wo alle denken dann, das ist doch, wo ist denn die Rettung? Wo ist denn das? Ist doch finsterer, geht's doch gar nicht mehr. Doch, doch, der neue Tag ist angebrochen. Ja, es mag sein, die finstersten Stunden liegen noch vor uns.
Aber niemand wird den Sonnenaufgang verhindern. Und in dieser Hoffnung leben wir. Was machen wir in dieser Zeit? Das ist das Letzte hier. Wir machen Gehübungen auf dem Friedensweg. Was heißt es hier? Was sagt ihr? Was machen wir jetzt? Ganz praktisch. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf dass uns es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Da wissen wir was von. Was das heißt, in der Zeit zu leben, in Finsternis und Schatten des Todes. Ja? Und für die geht das Licht auf. Weihnachten ist für niemanden so wichtig, für die, die etwas davon erfahren und wissen, wir sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Weihnachten ist nicht wie für die, die heile Welt träumen und spielen und vielleicht sogar haben ein bisschen. Sondern für die, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Wenn sie zu denen gehören, wissen sie, das Fest ist ihr Fest. Und lassen Sie uns dafür sorgen in den nächsten Tagen, dass wir in diesem Land, in dem man eine Weihnachtslüge lebt und denkt, dieses Fest wäre nur für die, bei denen die Verhältnisse halbwegs heil wären. Aber alle anderen, einsamen, kranken, hätten ja nichts zu lachen. Diese große Weihnachtslüge, die unser Land überzieht, dass wir sie durchbrechen mit der Wahrheit. Der Sonnenaufgang, Jesus kommt denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Ja, du bist gemeint, wenn du da sitzt. Aus Barmherzigkeit Gottes erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Und jetzt, und richte ihr unsere Füße auf den Weg des Friedens. Das ist der Schlusssatz dieses Lobgesangs. Und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Den Gleichschritt des Todes, den kennen wir schon. Diese knallenden Stiefel im Viervierteltakt, die marschieren, um zu töten, das dröhnt durch die Welt. Was wir lernen müssen ist, wenn wir Vergebung der Sünden empfangen haben, versöhnt sind mit Gott, von Feinden Gottes zu Kindern Gottes geworden sind. Was wir lernen müssen, ist, dass unsere Füße auf dem Weg des Friedens, das ist wie Reha nach dem Schlaganfall. Sie kennen das doch. Sie haben doch auch Verwandte, vielleicht haben Sie es selber erlebt. Nicht wahr? Dass Lähmung da war. Und dann, Gott sei Dank, gab es Heilung. Und dann gibt es Wochen der Reha, wo einer mühsam wieder versucht, einen Schritt vor den anderen zu setzen. Und das ist schmerzhaft und qualvoll. Er kann nicht gehen und er lernt es wieder. Und wenn er lernt und die Muskulatur wieder gestärkt werden, das Nervensystem wieder mitspielt, kann es sein, dass nach einer solchen Reha-Kur er wieder gehen kann. Und was ist das für eine Freude? Und so sagt der Psalm hier, dass er uns unsere Füße richtet. Ja, so, du musst dir das vorstellen, als wenn jemand gar nicht gehen kann, sondern jemand ihm die Füße setzt voreinander. Ja, nochmal und jetzt noch einmal. Ja, ich kann aber und noch jetzt setze ich dir noch. Er setzt unsere Füße auf den Weg des Friedens. Wir lernen, wir machen Gehübungen. Das ist nicht sehr anspruchsvoll. Da sagt er nicht, wir können es. Das anderen sind die Böse, aber guck mal zu uns. Wir sind die Sprinter und Marathonläufer des Friedens. Nein, nein. Guckt uns an in den Familien, Gemeinden, Kirchen überhaupt, wie viel Streit, wie viel Unfrieden da ist. Gehübungen auf dem Weg des Friedens. Ein Prozess der Gesundung. Das ist Adventstätigkeit. Ach Herr, man möchte immer aufgeben in solchen Situationen. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht mehr. Es schreit alles in uns. Dann schauen wir auf den kommenden Herrn. Sieh, das Dunkel wird zur Dämmerung. Und die Dämmerung weicht dem Licht. Denn Christi Reich bricht an mit Macht. Sein Reich voller Lieb und Licht. Und in der Kraft dieser Errettung und dieses kommenden Herrn sind wir getrost und machen Gehübungen der Versöhnung. Sie denken jetzt vielleicht gerade in Ihrem Umkreis, Beruf oder Familie oder Nachbarschaft, fällt Ihnen jemand ein, mit dem eine Gehübung, auf den hin Sie eine Gehübung der Versöhnung machen könnten? In der Kraft des auferstandenen Herrn. Das ist Adventstätigkeit. Zu früh gejubelt? Nein. Wir sind noch nicht am Ziel. Aber die aufgehende Sonne bestrahlt schon unser Leben. Es gibt Mut zum Leben. Mehr als genug für uns. Öffnet euer Leben neu ihm, wenn es noch nicht geschehen ist. Ich lade Sie ein, dass wir miteinander beten und dazu aufstehen. Ja, Herr, von Finsternis und Schatten des Todes wissen wir wohl. Die lähmenden Kräfte von Hass und Gewalt kennen wir wohl. Nun, Herr, lehre uns die Kraft deiner Errettung. Lass uns teilhaben, wie du die Werke des Teufels in unserem Leben zerstörst. Und hilf uns auf dem Weg des Friedens, die wackeligen Schritte zur Versöhnung zu tun, dass wir Zeugen sind. Zeugen, dass du lebst und siegst und kommst zur Herrlichkeit. Wir preisen deinen Namen. Lasst uns miteinander das Gebet des Herrn beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.